Jojo, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Grimcastes Neo 2.0 und zu meiner Rechten
McFlyzy Crazy.
Bruder, alles okay bei dir?
Nee.
Okay.
Weil du weißt warum, 3 Stunden Oppenheimer.
Dialogmassaker.
Ja, auf jeden Fall, Alter. Oppenheimer von Christopher Nolan. Aus dem Jahr 2023. Der Film hat eine FSK-12-Freigabe. Das ganze Ding basiert auf einer Oppenheimer-Biografie aus dem Jahr 2005 mit dem Titel American Prometheus.
Aha.
Also es ist im Endeffekt eine Buchverfilmung, aber halt eine Biografie. Der Film ist ja auch ein Biopic als Genre.
Ja.
Biopic. Und in der Hauptrolle Cillian Murphy als Robert J. Oppenheimer.
Dr. J. Robert Oppenheimer. Oh.
Eine Zusammenfassung der Handlung. Könntest du, Neo, Bruder, kannst du uns bitte eine Zusammenfassung der Handlung des Films liefern?
Boah, auf jeden Fall nicht.
Ja.
Zumindest keine vernünftige.
Schwierig.
Jetzt auch nach den 3 Stunden, ja.
Du bist dann nicht eingeschlafen, das ist krass.
Ja, das ist krass.
Bei Leon ist er eingeschlafen, aber bei Oppenheimer nicht.
Ja.
Geil.
Genau, war zu viel Action.
Ja.
Zusammenfassung.
Ja.
Wissenschaftler, anscheinend ein sehr brillanter Wissenschaftler.
Anscheinend.
Offensichtlich. Ja, angefangen. Boah, Bruder.
Okay, also ganz ehrlich, ich wäre auch nicht in der Lage dazu, die Handlung wirklich wie bei einem in Anführungsstrichen normalen Film zusammenzufassen.
Ja.
Sehr schwierig, der Film ist ja auch nicht chronologisch erzählt. Es ist halt im Endeffekt das Leben von Oppenheimer. Vielleicht ein kurzer Disclaimer, ich habe mich mit der Figur Oppenheimer, mit der historischen Person Oppenheimer jetzt nicht wahnsinnig viel beschäftigt. Ich kann nicht beurteilen, wie historisch akkurat dieser Film ist. Dazu habe ich nicht die Expertise.
Ja, ich noch weniger.
Okay, also ne, die Besprechung, es geht um den Film, also die Bewertung, da geht es um den Film, da geht es nicht darum, wenn jetzt irgendwelche Oppenheimer-Nerds um die Ecke kommen und sagen, aber da war der Film historisch nicht akkurat oder so, das weiß ich nicht.
Ja.
So.
Schwer einzuordnen, ja.
Was die Handlung angeht, im Wesentlichen ist die Handlung, sie handelt von Oppenheimer, wie er die Bombe erfindet, die Atombombe.
So.
Das ist die Story.
Genau.
Es wird halt sehr, ja, nicht chronologisch erzählt.
Genau. Ich denke, der Ursprung war, ja, im Zweiten Weltkrieg. Das Wettrüsten auch die Atombombe mit den Nazis.
Ja.
Oder fällt dir zuvor noch was ein?
Was denn?
Also von der Geschichte von Oppenheimer selber.
Von Oppenheimer selber nicht. Also ich persönlich, so die Grundlage für Oppenheimers Arbeit ist ja die Quantentheorie, die Quantenphysik. Die Quantenphysik finde ich persönlich interessant. Also ne, ich bin nach wie vor ein dummer Hauptschüler. Das ist nochmal erwähnen an der Stelle. Es ändert aber nichts daran, dass ich also jetzt nicht auf tiefer physikalischer Ebene, aber die philosophischen Implikationen der Quantentheorie finde ich wahnsinnig spannend, finde ich extrem interessant. Das Ganze, also die Quantentheorie, geht ja im Wesentlichen zurück, also auch hier, sorry, wenn jetzt irgendwelche Physik-Nerds am Start sind, so, ja, bin ich nicht. So, ich erzähle das halt mit meinem begrenzten Wissen so, geht zurück auf den sogenannten, auf das sogenannte Doppelspaltexperiment. Das ist ein wissenschaftlicher Versuch. Ich versuche es zu erklären. So, das kam in dem Film übrigens auch gar nicht vor. Ich versuche es trotzdem zu erklären, weil es interessant ist, weil es die Grundlage der Quantentheorie bildet. Und es hat dann tatsächlich auch etwas mit dem Film zu tun, dazu dann später.
Na dann, let's go.
Also man nimmt subatomare Teilchen, also Photonen oder Elektronen, und jagt sie durch einen Spalt. Und hinter dem Spalt ist ein Schirm. So, und die treffen jetzt auf diesen Schirm auf. Und man kann sozusagen dann auf diesem Schirm die Verteilung der Teilchen ablesen. Ja? Wenn du das Gleiche jetzt machst, aber mit 2 Spalten, und du jagst wieder hier deine Photonen durch, dann gibt es da nicht so diese Teilchen, die da ankommen, sondern es entsteht ein Interferenzmuster bei beiden Öffnungen tatsächlich. Also das bedeutet, dass die Teilchen sind sowohl Teilchen als auch Welle. Sie sind beides. Es ist nicht definiert, was sie sind. Wenn du jetzt hergehst Und also wenn ein Wissenschaftler hergeht und dann zu messen anfängt, bei einer von beiden Spalten,
ja,
egal bei welcher, dann wird bei der Spalte, wo er misst, wird dann, ist es dann plötzlich so, als wäre das Teilchen da durchgegangen und manifestiert sich tatsächlich als Teilchen. Aha. Also das Interferenzmuster verschwindet und es manifestiert sich als Teilchen auf diesem Schirm.
Okay.
Was schon sehr krass ist.
Ja.
Also das kannst du auch machen, also auch wenn du nur ein einziges Teilchen durchschickst, dann ist es trotzdem nicht definiert,
nicht definierbar,
wo es durch ist.
Ja,
und du machst es in Deutschland, ein Teilchen, dann gehst du nach Italien, machst ein Teilchen, dann nach China machst ein Teilchen, es entsteht trotzdem ein Interferenzmuster und du verstehst so,
ja,
ne? Das ist Vogelwild. Was man daraus ableiten kann, subatomare Teilchen existieren potenziell, also auf sie existieren potenziell und sie manifestieren sich physisch erst, wenn ein beobachtender Geist da ist, also erst nur wenn ein Bewusstsein da ist, das sich durch die Messung manifestiert, werden diese potenziellen, diese Wellen werden zu Teilchen, also sie manifestieren sich sozusagen.
Interessant, ja.
Das ist mega interessant. Also es gibt, auch auf subatomarer Ebene gibt es keine Kausalität, also Ursache, Wirkung, wie man's so kennt. Das Krasse ist auch, das funktioniert auch rückwirkend. Also du machst den Versuch sozusagen und du wartest einfach 5 Stunden und es müsste ja schon längst da angekommen sein. Ja. Und du machst es und es ist egal, auf welcher Seite du diese Messung machst, also rückwirkend sozusagen, also du kannst sozusagen das, was schon passiert ist, rückwirkend beeinflussen.
Okay.
Weißt du? Also, und das Krasse ist ja so, wir sind ja aus diesen Teilchen aufgebaut. Also, wir bestehen ja aus Atomen. Atome ja. bestehen aus subatomaren Teilchen
Materie,
und so weiter. Also,
ja.
wir sind aus diesen Teilchen aufgebaut, so. Und, also, wir sind sozusagen der Makrokosmos, ne? Und diese Teilchen sind der Mikrokosmos. Und der Makrokosmos beeinflusst den Mikrokosmos, obwohl wir aus ihm bestehen.
Okay.
So, also so zyklisch mäßig. Also im Endeffekt, das Bewusstsein erschafft sich rückwirkend selbst. Mhm. Das sind die philosophischen Implikationen aus der Quantentheorie.
Okay.
Das ist maximal wild.
Es ist maximal wild.
Also ich bin nicht physikalisch gebildet genug, um das besser zu erklären, sorry. Aber es ist schon, also, und ich finde es auch krass, dass sowas zum Beispiel in der Schule überhaupt nicht wirklich drankommt.
Ja.
Also das,
aber liegt vielleicht auch daran, dass es noch nicht so fortgeschritten war, die Wissenschaft, wie es sie heute ist, auch Thema Quantenphysik.
Also das Doppelspaltexperiment, das ist ja schon sehr alt. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon im 19. Jahrhundert oder so.
Okay,
also das ist ja noch nicht Quantenphysik. Mhm. Diese Erkenntnisse aus diesem Experiment sind dann sozusagen die Grundlage, dass man sagt, boah, ey, das ist krass, da müssen wir forschen, ja. so. Und daraus entwickelt sich dann die neue Physik, wie sie heißt,
ja.
die eben anders als noch die Newton'sche Mechanik und so weiter,
ja.
so die alte Physik in Anführungsstrichen, da müssen wir forschen. Und das halt dann vor allem in Deutschland
ja.
hat sich das dann halt extrem entwickelt.
Das ist das, was ich meine, wir eben gelehrt halt so mäßig physikalische Grundlagen in der Schule, aber das ist, geht dann schon doch ein bisschen weiter. War.
Genau. Also es gibt ja auch, vielleicht da ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob die Schrödingers Katze was sagt?
Nur geläufig.
Ja, es ist ein Gedankenexperiment, also ne, Erwin Schrödinger auch, halt ein Quantenphysiker, ein berühmter. Und der hat halt so als Gedankenexperiment gemeint, okay, stell dir vor, ein Raum, der komplett abgedunkelt ist. Also man kann nicht in diesen Raum reinsehen. Ne?
Ja.
Und da machst du eine Katze irgendwie in eine Box, so. Und in dem Raum kommt jetzt eine Anordnung rein, also die aufgrund von Quantenprozessen irgendwie einen, weiß ich nicht, Atomzerfall irgendwas darstellen, eine Reaktion auslösen und wo dann Giftgas ausströmt.
Okay.
Also, und jetzt ist es aber so, weil es ist ja kein beobachtender Geist da, wissen wir nicht, ist dieses Giftgas tatsächlich ausgetreten oder ist es nicht ausgetreten.
Mhm.
Wir wissen nicht, lebt die Katze oder lebt sie nicht. Und es gibt eine 50-50-Chance, aber nicht so, wie man jetzt denkt, naja, entweder ist die Katze tot oder sie lebt, es ist halt eine 50-50-Chance, sondern es sind zwei überlagerte Realitäten, die parallel nebeneinander existieren als Potentialität.
Mhm.
Aber erst, wenn einer sozusagen
ein Beobachter kommt,
wissen wir, ob die verfickte Katze lebt oder tot ist.
Jetzt verstehe ich.
So.
Okay.
Wilder Scheiß, Bruder.
Ja, ist schon wild.
Das ist wilder Scheiß. Und das ist ja auch sozusagen die Grundlage der Arbeit. Also Oppenheimer hat auch viel zur Quantentheorie geforscht und so weiter.
Ja.
Und ja.
Ja, dadurch hat er sich auch einen Namen gemacht und wurde ja dann auch quasi eingesetzt, weil er ja einer der wenigen oder der einzige war, der diese Quantenphysik ich sag mal, ernst genommen hat.
In den USA.
Ja.
Ja, richtig. Genau. In den USA. In Europa war das schon so ein Ding.
Genau.
Auch Heisenberg, Stichwort, der da von Matthias Schweighöfer gespielt wird, ja, in einem Film, der jetzt auch nicht wahnsinnig viel vorkommt.
Nee.
Heisenberg zu Heisenberg vielleicht noch. Also das ist, der hat etwas gesagt, der hat einen Satz gesagt. Ein Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Glases finden wir Gott. Das ist so ein geiles Zitat, weil es wirklich, also es auch meine Weltsicht widerspiegelt. Ja. So dieses oberflächliche, weißt du, du hältst dich für gebildet, du bist Ding, ja, ich bin rational, ich bin nicht so Ding, so. Aber wenn du wirklich in die Tiefe gehst, dir wird immer klarer, okay, eigentlich dieses rationale Ding, das ist die Illusion.
Ja, ja, ist interessant. Generell ist der Film auch sehr interessant.
Der Film ist sehr interessant und sehr lang.
Sehr lang.
Gibt es bestimmte Szenen aus dem Film, die dir so in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, oder die haben dich irgendwie beeindruckt oder?
Dann tue ich mich schwer jetzt. Also bestimmte Szenen, weiß ich nicht. Es war halt wirklich, es war vollgepackt mit Dialogen. Selbst die Dialoge an sich selber wurden ziemlich, Schlag auf Schlag präsentiert.
Ja.
Man muss da, also es ist schon, sage ich mal, ein mittelschwerer Film für mein Empfinden.
Mittelschwer?
Ja.
Was ist denn, also, was wäre noch schwerer? Also, was meinst du mit mittelschwer? Anspruchsvoll?
Anspruchsvoll. Ja,
ich fand den schon sehr anspruchsvoll, muss ich ehrlich
sagen. Ja, anspruchsvoll, ja. Es hat halt aber auch mit der Thematik zu tun.
Ja,
halt
ja.
Auch mit der Geschichte.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Film ein bisschen was an Wissen voraussetzt. Das wird nicht erklärt.
Ja.
So viele der Namen, die jetzt davor kamen, irgendwelche Wissenschaftler so,
auch Politiker, politische. Auch
Politiker, so. Ich kannte die auch nicht alles bei weitem so, aber so ein bisschen amerikanische Geschichte bin ich bewandert so einigermaßen. Auch was Physik angeht, wie gesagt, so, ne, zumindest was dann die philosophischen Implikationen angeht, so bin ich auch ein bisschen bewandert so. Aber da waren auch viele Namen, die mir halt auch gar nichts gesagt haben.
Ja.
So. Der Film, also genau, das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Doppelspaltversuch und mit diesem auch mit dem rückwirkend und so, was ja eigentlich so ein bisschen aufhebt, so, also dieses auf subatomarer Ebene existiert keine Zeit.
Ja.
So, und das ist ja auch das, was man als spiritueller Mensch auf den höheren Dimensionsebenen sozusagen, bei Gott existiert keine Zeit.
Ja.
Die Zeit existiert für uns sozusagen.
Genau, ein Raumzeitkontinuum.
Mäßig. Und ich würde behaupten, dass der Film mit seiner nicht chronologischen Erzählweise nämlich genau auch auf diese Grundprämisse der Quantenphysik anspielt und dass sozusagen die Form, in der Film präsentiert wird, dieses nicht chronologische Erzählen, den Inhalt, wo es ja auch um Quantenphysik geht, zumindest als Grundlage, dass das nochmal widerspiegelt. Und das finde ich aus künstlerisch-ästhetischer Sicht extrem genial, muss ich sagen. Also das für mich ein fetter Pluspunkt. So.
Ja, interessant.
Weil man könnte ja auch sagen, hey, Luck, was will dieser Hund, Nolan? Macht hier diese verrückte Durcheinandergeschichte, erzählt halt von Anfang bis Ende.
Ja.
Dann ich kann besser verstehen.
So.
Du Hund. Aber.
Aber du siehst einen künstlerischen Anspruch dahinter.
Ich sehe auf jeden Fall einen künstlerischen Anspruch.
Das ist interessant, ja.
Definitiv, ja. Und ich weiß das auch sehr zu schätzen. Also, dass man sich da so in der Tiefe solche Gedanken, und ich halte das absolut nicht für einen Zufall.
Ja.
Also, ich halte das absolut für daraus begründet.
Ja.
Deswegen habe ich das auch, so.
Ja.
Jetzt diesen ewig langen Aufbau mit der Quantenphysik damit reingebracht. Auch am Anfang guckt sich Oppenheimer, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, da guckte sich irgendwo, ich weiß nicht, ist es Oppenheimer? Auf jeden Fall sieht man Gemälde am Anfang, ja, das Kubismus. Kubismus ist in der Kunstzone, ist eine Richtung, also Picasso zum Beispiel. Da geht es darum, dass wirklich Personen oder Objekte wirklich in kleine Teile sozusagen zerlegt werden, in geometrische Formen und das so abstrahiert wird. Und das ist auch dann nochmal aus der künstlerischen Perspektive, spiegelt dann auch nochmal dieses wieder sozusagen.
Okay.
Also auch da wieder so eine
Anspielung.
Ästhetische, genau. Die Szene in dem Film, die mir persönlich am stärksten im Gedächtnis geblieben ist und ist auch die Szene, die ich am besten fand. Also meine Lieblingsszene ist die, wo alles nach getaner Arbeit, er hat die Bombe, alles passt und so weiter. Und dann kommt er in diesen Raum rein und alle jubeln.
Ja.
Und alle jubeln und sie, boah, krass und Ding und die Bombe. Und er wird gefeiert. Er wird gefeiert und man sieht es ihm sozusagen im Gesicht an, so dieses, er weiß, was er getan hat. Und dieser Kontrast von den jubelnden Menschen und Amerika-Flaggen und
daraufhin, worauf er die ganzen Jahre hingearbeitet hat, genau, auf diesen Erfolg, aber mit dem Wissen der Folgen und den Bedenken.
Genau, ja. Also das war für mich so die stärkste Szene in dem ganzen Film.
Ja. Eine eindrucksvolle Szene, ja.
Eine andere Szene, die mir sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich dann die Detonation der Bombe.
Okay.
Die fand ich sehr stark, also erstmal ohne CGI.
Ja.
Es war ein praktischer Effekt. Ich glaube nicht, dass es im aktuellen Hollywood viele Regisseure gibt, die das so gemacht hätten.
Ja.
Also ich meine, der Film ist jetzt an sich kein Actionfeuerwerk, aber nichtsdestotrotz weiß ich es trotzdem sehr zu schätzen, dass Christopher Nolan weitestgehend auf CGI verzichtet.
Ja.
Seine Filme haben ja immer so einen geerdeten
Charakter.
Charakter, selbst wenn er Superheldenfilme macht, haben die vergleichsweise sind die sehr geerdet.
Ja.
Und das liegt eben daran, dass er halt auch nicht diese CGI-Gewitter macht, sondern versucht immer so praktisch wie möglich das Ganze zu filmen. Und diese Szene mit der Bombe sah unfassbar aus, dieser Atompilz.
War stark, ja.
Auch, dass er sich dafür entschieden hat, dass Nolan sich dazu entschieden hat, keinen Sound zu bringen. Also man hört auch keine Explosion, man hat nur dieses Bildgewaltige.
Ja.
Das war schon geil.
Sehr gut,
muss ich schon sagen.
Es gibt noch eine Szene, die mir einfällt. Also ich fand auch an dem ganzen Film sehr interessant, das Aufeinandertreffen mit Albert Einstein.
Auf jeden Fall.
Das allererste, das man sieht in dem Film, das dann im Nachhinein am Ende dann auch dann nochmal gezeigt wird, was sie da besprochen haben.
Was ja auch wieder dieser Zeitaspekt ist, ne?
Richtig.
Sehr geil, ja. Dass es am Anfang gezeigt wird und dann am Ende sozusagen, also das ist Anfang und Ende, was auch wieder das, was ich vorhin gemeint habe, dieses Zyklische.
Genau.
Weißt du?
Also stark, ja. Gut gemacht.
Die Frage aller Fragen. Wie würdest du diesen Film bewerten?
Also ich habe mir während des Films, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Da habe ich mich noch wirklich schwer dabei getan. Jetzt nach dem Film, muss ich sagen, war es relativ klar. Also ich würde den Film mit einer starken 4 auf jeden Fall bewerten.
Okay.
Von 5 Sternen.
Okay. Da kann ich gleich mal einsteigen und sagen, ich würde dem Film auch 4 Sterne geben.
Ja.
Der Film ist hervorragend gemacht.
Finde ich auch.
Er ist hervorragend gemacht.
Als technisch und generell, also technisch, jetzt so Optik. Objektiv gesehen, wirklich ein starker Film.
Er ist gut geschrieben, die Dialoge großartig, die Figuren, das Schauspiel ist Hammer. Also Cillian Murphy spielt großartig. Die Nebenrollen sind gut besetzt. Wir haben Emily Blunt, wir haben Robert Downey Jr., wir haben Matt Damon. Also bis
Matt
in die
Damon auch stark.
Absolut großartiges Schauspiel. Im Endeffekt ein durch und durch großartiger Film. Der Grund für mich, warum kann ich diesem Film keine 5 Sterne geben?
Ja.
Er ist zu lang.
Sehe ich ganz genauso.
Das tut dem Film nicht gut.
Das ist auch mein Grund für die 4 Sterne, ja.
Also für mich ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Filmen, weil du mich ja das auch mal gefragt hast, wie machst du das, wie bewertest du überhaupt und so weiter. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel auch die Rewatchability.
Ja.
Kann ich mir den Film in einer Woche nochmal anschauen und hab Spaß damit? Nein. Ich will den Film nicht in einer Woche und ich will ihn auch nicht in einem Monat nochmal sehen. Vielleicht schaue ich ihn mir in 1-2 Jahren nochmal an.
Ja.
Ein Film, der für mich zu meinen Lieblingsfilmen gehört, aber den muss ich mir immer wieder anschauen können.
Ja.
Das ist einfach, vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich kann mir diesen Film immer wieder anschauen, du bist einfach nur nicht gebildet genug und Ding und das mag alles sein, aber es ist ja meine Bewertung. Für mich ein hervorragender Film, der in meinen Augen 1 Stunde zu lang ist. Hätte man einen 2-Stunden-Film draus gemacht, ich vermute, ich hätte dem Film 5 Sterne gegeben. Ich vermute.
Kann sein, ja.
Weil er ist im Ansatz, ist ein Meisterwerk, aber er ist einfach zu lang.
Brauchen wir
gar nicht drum rumreden.
Ich sehe es genauso. Er ist einfach zu lang.
Und tatsächlich finde ich besonders den Mittelteil schwach.
Ja.
Der Anfang ist extrem stark.
Der Anfang ist stark.
Die Gänsehaut. Ja. Also dieser Anfang und
diese Einleitung.
Erstmal, was passiert hier und so, das ist krass. Das Ende ist auch krass, dieses so fast schon Polit-Thriller-mäßige.
Ja.
Das war auch geil. Ich dann wieder da, aber in dem Mittelteil habe ich mir teilweise schon gedacht, Bruder, willst du jetzt nicht langsam mal hier zum Ende kommen?
Ja.
Und das ist kein gutes Zeichen.
Ja, ja.
Und deswegen würde ich halt sagen, ich kann dem Film leider nur 4 Sterne geben, weil, ganz ehrlich, ich mag Christopher Nolan, ich mag seine Filme. Ich würde ihm gerne mehr geben, aber ich kann dem Film nur 4 Sterne geben.
Verstehe ich. Er ist aber auf jeden Fall, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken und auch noch ein drittes und ein viertes Mal.
Aber in einer Woche?
In der Woche nicht, das sehe ich genauso wie du. Also ich habe jetzt erstmal genug Oppenheimer im Kopf.
Ja.
aber wie gesagt, es ist einer, den muss man auch noch ein zweites und ein drittes Mal sehen, um auch noch besser in den Film, in der Story durchzusteigen. Bin ich der Meinung?
Ja.
Und deswegen hat er auf jeden Fall, ja, der hat seine 4 Sterne, hat er verdient, definitiv.
Er hat seine 4 Sterne verdient. Wie stehst du denn generell zu, wenn man mal ein bisschen allgemeiner, zu Christopher Nolan? Hast du mit dem Regisseur, verbindest du was mit ihm? Hast du mit dem eine History, so wie mit Freitag der 13. Ja, zum Beispiel?
Auf jeden Fall habe ich grundlegend gar keine Ahnung und gar keine Meinung über den Mann.
Wirklich?
Nein, Quatsch. Also ich weiß, dass er starke Filme gemacht hat. So, wenn du mir jetzt die Filme von ihm aufzählst, mach mal.
Du könntest jetzt gar keinen nennen?
Nein,
Christopher Nolan?
Nein.
Krass.
Nee.
The Dark Knight?
Bombe.
Also die überragend. Ganze Batman-Trilogie,
ja,
halt.
Überragend.
Nope. Ja. Inception?
Einer.
Prestige, ja. Memento,
ultra geil.
Ja, ja. Ja. Also Christopher Nolan.
Also so, wenn ich jetzt so über ihn urteilen müsste, auf jeden Fall krasser Regisseur so.
Also für mich, Christopher Nolan, ich habe den damals entdeckt tatsächlich noch vor diesem krassen Mainstream-Erfolg sozusagen. Memento war der, ich weiß nicht, ob es sein erster, ich glaube, der hat auch einen Kurzfilm schon vorher gemacht. Auf jeden Fall Memento, das war so noch ein Independent-Film.
Ja.
Das war so der erste Film, den ich entdeckt habe, und ich habe diesen Film gesehen und ich habe gleich gesagt, okay, krass. Der wird krass.
Das scheint so sein Ding zu sein, ne?
Dieses Verspielte.
Die Story ist auch so zu verschieben.
Ist nicht in jedem Film so. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt gerade mit Memento, Vergleich, so genau. Ich habe übrigens, also Oppenheimer, ich habe den zum ersten Mal jetzt gesehen. Also ich kannte den vorher nicht, den Film.
Und ja.
Vielleicht noch dazu sagen, dass wir den beide jetzt blind gesehen haben.
Genau.
Und das vielleicht auch durchaus eine Rolle spielt. Also wenn man einen Film zum ersten Mal sieht, besonders wenn es so ein anspruchsvoller Film ist, ist es mit einer Bewertung vielleicht auch nochmal schwieriger, als wenn wir jetzt einen Film wie Leon bewerten, den wir seit 100.000 Jahren kennen und zigmal gesehen haben.
So, ja.
So. Aber Nolan für mich auf jeden Fall einer der besten Regisseure unserer Zeit.
Ja.
Also ganz klar, ich bin Fan so. Nichtsdestotrotz meine ich, dass ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, dass der halt einfach zu lang ist.
Ja. Ich hätte mir vielleicht noch 2,5 sogar, hätte ich mir vielleicht noch eingehen lassen, aber 3 ist schon echt.
Ich bin da radikal, also für mich ist das eine Stunde zu viel.
Ja, ich wäre auch eher bei 2 Stunden, Überlänge hätte gepasst.
Vor allem, weil es ist ja ein dialoglastiger Film, und aber bei 2 Stunden, wenn man gemacht hätte, dann hätte man wirklich von Anfang bis Ende, obwohl es nur Dialoge sind, Spannung pur gehabt, weil er ist ja spannend, stellenweise.
Ja, ja.
Aber eben die Stellen, die halt nicht so spannend sind, die hätte man halt kürzen können.
Ja.
Klar, es ist, kann man sagen, es ist wichtig für die Charakterisierung und so weiter.
Mhm.
So könnte man aber auch argumentieren. Ich meine, in dem Buch steht ja bestimmt noch sehr viel mehr drin, was jetzt nicht in dem Film ist. Da hätte man den Film auch 10 Stunden machen können.
Ja,
aber wer soll sich das anschauen?
Ja.
Ne? Also es ist ja immer die Frage, was für ein Medium habe ich vor mir? In einer Biografie, natürlich will ich alle relevanten Informationen da drin haben. Es ist ein Buch, eine Biografie, ich beschäftige mich. Aber ein Film, da finde ich dann einfach, das Medium, das ist halt nochmal was anderes. Auch wenn es ein Biotopic ist, also eine Biografie, klar.
Ja, ist natürlich was anderes, klar. Du meintest ja, wir hatten uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, dass der Film ja in den Kinos und so weiter trotzdem ziemlich gut ankam, oder?
Meines Wissens nach war der sehr erfolgreich.
Ja, und das ist dann doch schon eindrucksvoll für eine Länge von 3 Stunden.
Finde ich auch, ja. Also für so einen Film, für die Thematik, für die Art, wie der gefilmt ist, gemacht ist, finde ich das beeindruckend.
Ja.
Für die TikTok-Generation, wie man so ja immer sagt, die Konzentration
Netflix,
und so weiter.
Genau.
Ja. Ja gut, wobei Netflix hast du ja auch dann längere.
Ja gut, aber es hat sich ja dahin entwickelt, dass mehr Serien geguckt werden und nicht mehr längere Filme, sondern mehr diese halbe Stunde. Die Serien wurden auch immer kürzer. 20 Minuten
okay,
zum Teil.
Okay, 20 Minuten sind ja Sitcoms dann. Weiß ich nicht, weil du hast recht, es werden mehr Serien, also das ist so diesen Serienhype, weiß gar nicht, wie es jetzt ist, also ich gucke
wahrscheinlich auch schon wieder durch.
Keine Serien mehr, also dieses Binge-Watching.
Ja.
Aber Binge-Watching, da guckt man da dann nicht eine Folge, da guckt man dann am besten gleich eine ganze Staffel.
Ja, dann guckt man gleich 6 Stunden am Stück oder so.
Genau. Wobei das dann halt aber auch Serien, die haben ein anderes Tempo als jetzt ein Oppenheimer-Film.
Ja.
Es gibt noch ein Thema, das würde ich gerne noch ansprechen, nämlich da geht's um die Atombombe an sich. Glaubst du, die gibt's? Ich formuliere es mal noch ein bisschen dezenter. Es gibt Theorien, die besagen, dass es eine Lüge ist, dass es die Atombombe gar nicht gibt. Aluhut-Theorien, dass die das nur erfunden haben, um uns Angst zu machen und Politik und bla. Was hältst du von? Kennst du diese Theorien und was hältst du davon?
Ich kenne diese Theorien nicht.
Noch nie gehört?
Das nicht ist Menschen, wirklich. Also ich habe das so noch nicht in meiner Bubble wahrgenommen.
Wirklich?
Nee, krass, ich nehme viel krass. Verschwörungssachen wahr, aber das, vielleicht ist es mir auch mal irgendwo reingeslidet, aber ich habe das nie so wirklich wahrgenommen.
Also zum Beispiel, es gibt doch dieses Video von diesem Atombombentest,
ja.
Dieses echte Video jetzt, ne?
Ja.
Und da ist dann sozusagen,
ja, stimmt, das alles
explodiert,
gesehen,
ja. Aber die Kamera, der Kameramann ist da, es bleibt stehen, ja. Nichts passiert, so, und ja. Dann sagen die so, was ist das, ja?
Ja.
Halt mäßig.
Ja, gut, schwierig. Ich persönlich habe die Atombombe auch noch nicht gesehen. Ich habe auch noch keine gebaut. Ich habe an noch keiner gearbeitet.
Ja.
So, ja.
Ja, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun. Habe ich schon gedacht, Alter, dass du so.
Bruder, ich weiß nicht mal, wer Christopher Nolan ist. Erzählst mir hier irgendwas von Quantenphysik, Alter.
Ach, Höhle, ja.
So. Nimm meinen Stock und meinen Stein.
Ja, okay. Also nee, das hat mich nur interessiert, ob du da eine Meinung zu diesen Theorien hast. Weil wenn diese Theorien richtig sind, dann ist der ganze Film ja eine Lüge.
Ja, klar, wir können uns gerne drüber unterhalten. Also ich kann da gerne mit einsteigen.
Nee, können wir nicht, weil ich habe tatsächlich zu diesem Thema auch, ich habe keine Meinung dazu.
Ja.
Weil ich kenne diese Theorien, ja. Ich habe die wahrgenommen, ich habe die gehört, ich finde das auch unterhaltsam. Ich beschäftige mich auch gerne mit Verschwörungstheorien.
Ja.
Du ja auch.
Eben.
Und es ist so, also bei mir ist es so, ich habe gemerkt, manche dieser Theorien, viele dieser Theorien sind wahr. Sie stellen sich als wahr heraus.
Ja.
Andere stellen sich als Blödsinn heraus.
Sehe ich auch so.
Und bei wieder anderen ist es so, dass ich einfach mich nicht genug damit befasst habe, um eine Meinung dazu zu haben. Und das ist hier der Fall. Ich habe keine Meinung dazu.
Ja.
Ich finde es halt, für mich ist es Entertainment.
Ja, genau, Unterhaltung. Ja.
Ich würde jetzt da nicht sagen, jemand, der dafür voll argumentiert und der voll in dem Thema ist, dem würde ich jetzt nicht sagen, du Spinner, du Aluhut, weil ich habe ja keine Ahnung von dem Thema.
Ja, klar.
Genauso würde ich aber jetzt nicht voll argumentieren, so du Mainstream-Opfer, natürlich gab es die Atombombe nicht und so, weil ich weiß es halt nicht.
Ja.
So zuzutrauen wäre es den Regierungen auf jeden Fall.
Ja.
So viel ist für mich klar, aber ja.
Ja, ich hoffe, wir finden es nicht raus.
ist ja auch wieder aktuell so atomare Bedrohung.
Das wollte ich auch ansprechen. Und zwar finde ich sehr interessant, dass so ein eindrucksvoller Film, der eben gerade mit dieser Atomwaffen-Thematik zu tun hat, dass er in diesen Zeiten auch erscheint. Weil
gerade
jetzt geopolitisch, ja, gerade in diesen Zeiten.
Aber gerade da muss er ja erscheinen.
Was ja, vielleicht, das ist genau.
Kalter weil Krieg.
Ja, gut.
Neuer Kalter Krieg, selber Feind, also nicht mehr der Kommunist, aber der Russe.
Darauf wollte ich hinaus, weil die Gefahr eines Atomkrieges wieder so groß ist wie seit dem Kalten Krieg.
Ja.
Und dieser Film da ja gut reinspielt in die Thematik. Ja, auch ja, ein sehr starker und eindrucksvoller Film ist. Ja gut, das kann man jetzt mal so stehen lassen.
Politisch ist halt auch interessant. Also es gab ja zu der Zeit dann auch das Institut, ich glaube es hieß Institut für unamerikanische Umtriebe.
Ach,
so hieß das. Und da wurde dann praktisch, da wurden also Bürger, Regisseure, also so Leute, die in der Öffentlichkeit sind auch oder auch einfache Bürger, wirklich drangsaliert sozusagen, weil hinter jedem Stein sozusagen ein Kommunist vermutet wurde. Genauso wie heute der Kampf gegen rechts.
Ja.
Es war damals der Kommunist. Das war genau das Gleiche.
Aber das hat man auch in dem Film, finde ich, gut gesehen. Ne?
Genau, also es war die sogenannte McCarthy-Ära. Der Name McCarthy ist auch ein paar Mal gefallen.
Ja.
McCarthy war da sehr engagiert sozusagen gegen die rote Bedrohung. Dazu habe ich auch eine Meinung. Also mit der McCarthy-Ära, das hat mich auch sehr interessiert. Auch gerade so die Parallelen zu heute und so, das ist halt schon sehr spannend. Ich persönlich, ich bin auch straighter Antikommunist. Und in der McCarthy-Ära, es wird aus heutiger Perspektive, die heutige Mainstream-Meinung ist, McCarthy war ein Irrer, der hat eine Hexenjagd veranstaltet. Mhm. Überall hat er die rote Bedrohung gesehen, er ist ein Irrer, er hat eine Hexenjagd veranstaltet. Ich behaupte, er hatte zu 100% recht, die rote Bedrohung war überall. Und man sieht ja auch, was aus dem heutigen Amerika und dem gesamten Westen geworden ist. Die kommunistische Unterwanderung, McCarthy hat es nicht geschafft, sie abzuwehren. Der Westen wurde komplett unterwandert. Nichtsdestotrotz meine ich, dass man in der McCarthy-Ära im Kampf gegen den kommunistischen Feind oder gegen die Bedrohung von innen sozusagen, dass da eine Paranoia entstanden ist und dass dann auch Menschen, die einfach gar keine Kommunisten waren oder also keine Kommunisten im Sinne von, die waren mit den Sowjets. Du kannst ja auch einfach die Meinung haben, aber das darfst du ja als Amerikaner. Es ist ja Land of the Free. Ja. Das ist ja dein verfassungsmäßiges Recht, Kommunist zu sein, solange du nicht Landesverräter bist und mit den Sowjets im Bett bist.
Ja.
Und da ist man einfach deutlich übers Ziel hinausgeschossen, dass man unschuldige Menschen drangsaliert hat. Ja, du bist ein Kommunist, du bist links. Ja. Und es ist ja dann irgendwann auch, also du musst ja nicht mal ein Hardcore-Kommunist sein. Also wenn du links warst, warst du schon verdächtig und so weiter. Und das ist natürlich wack. Sowas feiere ich null.
Ja.
Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Aber vom Prinzip her glaube ich, dass diese Gefahr durchaus realer war, als es heute viele sich eingestehen möchten, weil sie wahrscheinlich selber Kommunisten sind. Oder zumindest Krypto-Kommunisten. Die meisten wissen es ja gar nicht, dass sie vom kommunistischen Virus infiziert wurden.
Okay. So.
Ja, ja.
Ja, interessant auf jeden Fall.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein schwieriger Film. Es ist schwierig, also schwieriger Film, schwierig zu besprechen. Ich denke, also ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Hast du noch was?
Ich habe sowieso nichts zu sagen, Bruder, von daher.
Zurück in die Höhle.
Yeah. Peace out.